Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt, aber für mich war das ein sehr beeindruckendes Ereignis. Ich habe eine Doku darüber gesehen. Das ist etwas, was ich mir, also so, das ist für mich ein Albtraum. In den 90er Jahren ist das russische U-Boot Kursk gesunken mit 118 Mann Besatzung. Es gab eine Explosion durch einen defekten Torpedo. Und das Furchtbare ist, dass 23 Leute für eine ganze Zeit lang in einem Raum in diesem U-Boot überlebt haben. Und während sie auf ihre Rettung warteten, schrieb einer der Männer einen kleinen Zettel an seine Frau. Und auf diesem Zettel standen zwei Worte: Verzweifle nicht. Verzweifle nicht. Also es war auch nachher nicht ganz klar, für wen diese zwei Worte gedacht waren, ob das eine Ermutigung für ihn selbst waren, so eine Erinnerung daran, nicht aufzugeben, nicht jetzt ganz irre zu werden, oder ob das etwas ist, was ein Signal war an seine Frau, auch mit seinem Tod nicht aufzugeben, weiterzuleben, das Leben wirklich zu führen, auch wenn er stirbt, was auch immer gemeint war. Das war, sagen wir, nur Stunden, bevor er dann auf dem kalten Boden der See gestorben ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist in diesen Momenten sehr deutlich, in solchen Momenten wird dann wirklich, kommt raus, was drin ist. Dann viele Sachen werden so unbedeutend. Das, wo er sich vorher gedacht hat, was so wichtig ist, das ist auf einmal, sagen wir, völlig egal. So Erfolg, Anerkennung, Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, Bequemlichkeit, alles Sachen, über die ich mir sonst so viele Gedanken mache. Und in solchen Momenten bedeutet das plötzlich gar nichts mehr. In solchen Momenten bleibt übrig, was ich glaube. Und was die Basis meines Lebens ist. Ich habe mich gefragt, vielleicht auch für dich kurz nachzudenken, wenn du so eine Situation hättest, du weißt irgendwie, deine Uhr tickt zu Ende, was würdest du schreiben? Was wäre die Nachricht, die du zurücklassen würdest? Was ist deine Geschichte? Okay, also Daniel 3. Wir unterhalten uns heute Morgen über drei vielversprechende Männer. Sie haben Karriere gemacht, aus Kriegsgefangene sind angesehene Leute geworden, sie haben eine prima Zukunft, ihre Herzen sind voll Hoffnung, voller Träume. Ja, irgendwann ereilt sie, wie alle anderen, ereilt sie der Tod immer. Ja, der wird kommen, wir können nichts daran ändern. Alter, Krankheit, Unfall, das kann uns aus dem Leben reißen. Aber der Bericht hier von Schadrach, Meschach und Abednego, die befinden sich in einer anderen Lage. Sie hätten in diesem Moment, sie hätten ihrem Tod ausweichen können. Sie hätten nur ein Wort sagen müssen. Sie hätten nur ihre Knie vor diesem Standbild, das der König hat errichten lassen. Sie hätten nur ihre Knie vor diesem Standbild beugen müssen. Und ihr Albtraum wäre jetzt auf sofort zu Ende gewesen. Sie würden ihr Leben behalten, auch ihre Stellung, ihre Macht, ihre Ehre, ihr Status. Und stattdessen erwartet sie unglaublicher Schmerz und der Tod. Der König hat ihnen gedroht: Wenn ihr nicht niederfallt, dann werde ich euch verbrennen lassen. Und davon trennt sie nur dieses eine Wort, dieses einmal Kniebeugen. Aber dieses Wort kommt nicht. Und sie beugen sich nicht vor dieser Statue. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du letzten Sonntag da gewesen bist, diese drei wurden vor den König gebracht und hier in Daniel 3 ab Vers 16 steht Folgendes: Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Und im nächsten Vers sehen wir, dass sie Gott weiter dienen und wie sie das tun. Vers 18: Aber auch wenn er, also wenn Gott es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten und uns nicht vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Und jetzt gibt es eine sehr interessante Reaktion. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu beheizen. Mit anderen Worten, am Anfang wurden die drei Jungs da zu dem König gebracht, weil sie eben diesem Befehl ungehorsam gewesen sind. Und er war ja damals schon wütend. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob er die drei Jungs gerne mochte. Und sagt ihnen im Grunde genommen, also zweite Chance, nochmal, wenn die Musik kommt und so, dann werft euch doch auf den Boden nieder, dann werde ich alles vergessen. Aber dies hier ist ein Leben, ein praktisches, ein ganz konkretes für unerschütterliche Hingabe Gott gegenüber. Diese drei sind Gott treu. Sie sind eher bereit zu sterben, als Gott aufzugeben. Und ich glaube, man kann das nicht anders verstehen, Vers 19, als dass der König komplett ausrastet. Er wird wütend, zornig. Die Leute sehen das von außen, wie er schräg drauf ist, wie er ausflippt. Und er ordnet an, den Ofen 7-mal heißer zu machen. Und dass du das verstehst, die Zahl 7 in der damaligen Zeit wird oft im übertragenen Sinn benutzt, um zu sagen, sehr, sehr, sehr viel heißer, als das normal üblich war. Der König sagt sowas wie, ich werde den Ofen platzen lassen, das wird so heiß sein, vertut euch da nicht. Ich weiß nicht, wir alle werden uns mal an irgendwas verbrannt haben. Das sind, wenn es an empfindlichen Stellen ist, ist das schon sehr schmerzhaft. Ich will nur aufmerksam machen, dass dieses Verbrennen noch eine andere Komponente hat. Dass diese Hinrichtung und die Art und Weise, wie sie hier getötet werden, das gibt den Freunden der Familie nachher keinen Körper mehr, um ihn irgendwie zu beerdigen, irgendwie zu bestatten. Diese Art der Hinrichtung macht deutlich, diese Person existiert nicht mehr. Diese Person ist ein Niemand. Dessen Leben hat keine Bedeutung mehr. Es ist nicht wert, betrauert zu werden. Und das kommt hier auf diese Männer zu. Vers 20. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und ließ sie mitsamt ihren Kleidern mit Hosenmänteln und Mützen, die sie trugen, in den Ofen. Achtung, kurz hier eine Randbemerkung, diese Kleider sind nicht unabsichtlich so beschrieben. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Vers 22. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach, Meschach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mit ins Feuer. Der Schreiber geht hier sehr ins Detail. Hier scheinen die Männer so gefesselt zu sein, die drei Jungs, dass sie getragen werden müssen. Der Ofen ist so heiß gemacht worden, dass die Flammen, die rauskommen, schon die Soldaten, die sie da reinbringen, dass sie dadurch schon getötet werden. Die Wut des Königs hat das Leben seiner treuesten Soldaten gekostet. Die sterben. Und dieser Bericht will deutlich machen, dass es überhaupt keine Chance gibt, diesem Ofen zu überleben. Körper unfähig, sich zu bewegen, hineingeschmissen in dieses glühende Inferno. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber diese drei bleiben treu bis zum bitteren Ende. Sie fühlen die Hitze, sie warten auf das sengende Feuer. Neulich hat unser Nachbar was auf dem Herd vergessen und ist dann weggefahren zum Einkaufen. Irgendwann habe ich das Piepen von nebenan gehört und habe dann gedacht, oh, wir haben einen Schlüssel und ich habe das aufgemacht. Der Rauch allein war so, ich konnte keine 2 Meter in das Haus reingehen, weil es so heftig gewesen ist, beißender Rauch. Wie wird das wohl gewesen sein hier, Rauch, Feuer, den Schmerz, wenigstens das ist das, was sie doch vor Augen haben und dann werden sie geworfen. Und dann ist alles anders. Denn diesen dreien wird nicht ungewöhnlich warm, keine Verbrennung, kein Rauch. Sie sind nicht mal gefesselt. Sie stehen auf und laufen im Ofen herum. Und das Beste kommt jetzt erst. Vers 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Plötzlich gibt es jemand Viertes in diesem Ofenclub. Und auch er ist unverletzt. Es ist augenscheinlich der, der die drei befreit hat. Und jetzt sind die da, diese vier im Ofen. Und ich weiß, es gibt eine Diskussion darüber und ich will da überhaupt nicht, weil der Text sagt nicht, wer das ist. Deshalb will ich da auch nicht was Großes sagen. Ich sage dir nur meine persönliche Meinung. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das Jesus gewesen ist. Solche Dinge wenigstens würden zu ihm passen. Sie laufen im Feuer rum, verbringen Zeit zusammen. Ich sag mal, sie hatten das beste Kleingruppentreffen, was man sich so vorstellen kann. Ich habe mir gedacht, ob der vierte Mann im Ofen ihnen wohl gesagt hat, wie stolz der Vater im Himmel auf die Treue dieser drei Männer ist, auf ihre Hingabe, auf ihre Liebe. Und ich frage mich, ob er ihnen gesagt hat, dass diese drei Jungs auch über Jahrhunderte für viele Menschen auf der ganzen Erde Vorbild sein werden für Männer und Frauen, die Leid erleben müssen. Dass sie Vorbild sind für Leute, die für ihren Glauben in den Tod gehen, vor Gericht stehen, sterben müssen. Und dass sie durch das Vorbild dieser drei ermutigt und gestärkt werden. Und hier ist der Kern dieses Berichtes. Diese drei hofften, dass sie vor dem Ofen bewahrt werden. Aber Gott bewahrt sie im Ofen. Sie sind nicht vor dem Ofen bewahrt worden, sondern Gott bewahrt sie im Ofen. Drei kurze Gedanken, die ich mit euch teilen will. Das erste ist im Feuer und wir sind nicht immer bewahrt davor. Manchmal bewahrt Gott vor dem Ofen, aber manchmal eben auch nicht. Gott sagt zu den dreien, was er manchmal auch uns, was er uns sagt, ich treffe dich im Feuer, ich treffe dich im Ofen. Der Ort, wo dich deine Liebe und Hingabe Gott gegenüber hinführen kann, ist manchmal wie ein Feuer. Es ist manchmal beängstigend. Die Situation, die Gott zulässt, ist manchmal gefährlich oder schmerzhaft. Vielleicht ist es wie du denkst, das ist jetzt das Ende. Und doch ist es der Ort, wo Gott ist und wo durch ihn das zum sichersten Ort der Welt wird. So sagt Gott auch dir, auch wenn es gefährlich und wenn es schmerzhaft aussieht, wenn du Angst hast, wir treffen uns im Feuer. Folge mir nach. Sei mir treu. Vers 26. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Und dann kommen die drei tatsächlich aus dem Ofen. Ich wäre so gerne dabei gewesen, hätte das so gern das Gesicht von Nebukadnezar gesehen. Und das Gesicht, da sind ja noch eine Menge anderer Leute, das wird jetzt hier in Vers 27 deutlich, die da zugucken. Vers 27, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle oberen Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts anhaben konnte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Erinnerst du dich daran, eben, dass wir diese ausführliche Beschreibung von ihren Klamotten gehabt haben? Warum ist das so ausführlich? Das ist das Ergebnis dieses enormen Wunders Gottes. Nicht nur die Männer an sich sind völlig unversehrt. Kein Haar ist versenkt. Gott selbst hat sich erstaunlicherweise um diese Kleider gekümmert, die sie tragen. Vers 28, da rief Nebukadnezar, Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Nebukadnezar hat seine eigenen Soldaten umgebracht. Dieser König ist in jeder Hinsicht rücksichtslos und jetzt gratuliert er diesen drei Männern, weil sie ihm nicht gehorcht haben, weil sie den Mut gehabt haben, diesem König zu widersprechen. Vers 29. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache: Wer über den Gott Schadrach, Meschach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten könnte. Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung als in der Provinz Babylon. Also dieser König ist in seiner Art extrem. Also es ist, ja. Aber ich habe mich gefragt, was denkst du, wie der Rest des Lebens von diesen drei verlaufen ist? Ich weiß es nicht. Das ist nämlich so, dass dieses ist das letzte Mal, dass die Bibel über diese drei Jungs spricht. Vielleicht haben sie sich immer mal wieder daran erinnert, wie sie fast ein Abenteuer verpasst hätten, nämlich hätten sie ihre Knie gebeugt, wären sie darauf eingegangen, hätten sie das alles so nicht erlebt, hätten sie der Angst nachgegeben, ein Wort, dann hätten sie den Moment ihres Lebens verpasst. Und vor allen Dingen hätten sie die Begegnung mit diesem vierten, besonderen Mann verpasst. Ich weiß, das ist dumm, aber ich frage mich, ob sie viele Jahre später so alle Männer da irgendwie ein Treffen organisiert haben, so 40 Jahre Feuerofen-Jubiläum oder irgendwie sowas in dieser Sicht. Vielleicht haben sie nochmal ihre Kleider angezogen, ihre Frauen wollten die schon längst zum Altkleider geben und so haben das nochmal rausgeholt, so in Erinnerung. Aber sie erinnern sich, wie sie sich dem Befehl des Königs widersetzt haben und im Feuer hin und her gelaufen sind. Und sie haben für einen kurzen Moment den lebendigen Gott leibhaftig erlebt. Ich bin mir sicher, diesen Moment haben sie nie wieder vergessen. Es war das Letzte, was sie sich gewünscht hätten, aber es war der beste Moment ihres Lebens. Warum? Weil sie Gott so restlos vertraut haben. Und deshalb meine Frage an dich: Wie sehr vertraust du Gott dein Leben an? Wie sehr schaust du auf ihn, wenn es um deine Lebensumstände geht, um deine Sorgen, um die Schritte, wo du nicht weißt, was jetzt passieren wird? Wie sehr vertraust du ihm deine Lebensumstände an? Mein zweiter Gedanke, dass das Feuer manchmal der sicherste Ort ist. Der Ofen, der hat wie tot ausgesehen, wie Sterben. Und jetzt ist es zum sichersten Ort geworden. Warum? Weil Gott da war. Manchmal bewahrt Gott uns nicht vor dem Ofen. Manchmal holt er dich selbst da rein. Das klingt alles sehr schräg und widersprüchlich, ich weiß das, aber das können die größten Stunden im Leben werden. Meine große Gefahr ist, dass ich sage: Gott, mach mein Leben angenehm. Gib mir ein gutes Konto, gib mir ordentlich Gesundheit, schau, dass ich Zeit habe, mein Leben selber gut einzurichten und so weiter. Bewahr mich vor Schmerzen und mach es mir bequem. Und das alles, während Gott uns sagt: Wir treffen uns im Ofen. Marco, komm, wir treffen uns im Ofen. Ich werde dich nicht vor dem Ofen bewahren, aber ich werde dich im Ofen bewahren. Ich kann mich an Situationen in meinem Leben erinnern, Zeiten voller Angst und Unsicherheit, Frust und ungeklärter Zukunft. In diesen Zeiten habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass das aufhört. Und heute sehe ich deutlich, es war ein Treffen mit Gott im Feuer und es sind die entscheidenden Stunden meines Lebens geworden. Nicht, weil alles so schön war, aber ich habe Gott getroffen und das hat mein Leben verändert. Und das bringt mich zum dritten und letzten Gedanken, dass das Feuer Momente des Lebens, meine Momente des Lebens sein können. Ich frage mich, wann meine Momente mit Gott im Ofen sind und vielleicht fragst du dich das auch. Manchmal ist so dann auch die Folgefrage, wie werde ich damit umgehen? Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Heute herausfordern, etwas sehr Gefährliches zu machen. Ich möchte dich zum Folgenden herausfordern. Achtung, wenn du alles vergisst, was ich dir jetzt alles gesagt habe, aber dieses: Hör auf, Gott um weniger Hitze zu bitten. Bitte ihn nicht um ein einfacheres, unkomplizierteres, angenehmeres Leben, denn es gibt vielleicht was Besseres. Es kann leicht sein, dass du denkst, irgendwie echte Freude bedeutet, dass Gott mir Segen in dem Sinne gibt, dass er mir das alles leicht macht. Aber lies diese Verse. Wir entdecken hier eine tiefere Art des Vertrauens und der Hingabe an Gott. Das ist das, was Gott für dich möchte. Du hast angefangen, Gott zu vertrauen. Du verlässt dich darauf, dass Jesus gekommen ist, um deine Schuld zu vergeben, dass Jesus der Chef deines Lebens geworden ist. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich bitten, überleg dir gut, wann du um weniger Hitze bittest. Denn du darfst wissen, dass dir im Feuer der vierte Mann begegnet. Vielleicht betrifft es deine Arbeit. Manchmal treffe ich Leute, die mir erzählen, dass sie gerne die Arbeitsstelle wechseln wollen, weil sie dort mit merkwürdigen, eigensinnigen, abstoßenden Menschen zu tun haben. Ich kann dir nur sagen, da bist du nicht alleine. Das geht mir auch so. Und das könnte man jetzt falsch verstehen. Und das war Absicht. Also das ist es. Wir leben in einer Welt, die schwierig ist. Ja, wir haben es mit der Welt voller merkwürdiger und eigensinniger und manchmal abstoßender Leute zu tun. Und die Herzen der Menschen werden nur dann weich und zugänglich, wenn wir bereit sind, nicht jedem Schmerz auszuweichen. Nicht vor jedem Ofen auszuweichen, nicht vor jeder Hitze auszuweichen. Hör auf, dafür zu beten, dass du vor jedem Ofen bewahrt wirst. Und fang an, damit zu rechnen, dass auch dann, wenn die Lebenssituation heiß und kompliziert ist, dass Gott im Ofen da ist. Vielleicht gibt es einen Nebukadnezar in deinem Leben. Und vielleicht ist das ein Moment, dass jemand wie Nebukadnezar durch dich den lebendigen Gott sehen kann. Vielleicht fordert dich Gott auch heraus, aktiv zu werden, treu zu sein, mit anzupacken, Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel in der Gemeinde. Und vielleicht hast du Angst davor, dass du denkst, nee, das ist mir zu heiß. Da muss ich verbindlich werden. Da muss ich Termine zusagen. Und vielleicht hast du Angst davor. Vielleicht weißt du schon lange, dass es dran ist, dass du das bisher vermieden hast, eben so in ein Feuer zu gehen, da wo es warm ist. Ich sag dir, Gott ist auch da, wo das Feuer ist. Sag ihm, dass du ihn dort treffen willst. Ich weiß nicht, mit welchen Schwierigkeiten du gerade konfrontiert bist. Ich weiß nur, dass die goldenen Statuen dieser Welt Erfolg heißen und angenehmes Leben. Und mancher Christ denkt, dass das Christsein etwas zu tun haben sollte mit diesen Statuen. Aber ich will dir sagen, das sind Götter, das ist nicht der lebendige Gott, das ist nicht Gottes Ziel mit dir, dass du es einfach, leicht, bequem und alles easy ist. Das ist nicht Gottes Perspektive. Jesus hat gesagt, folge mir nach und diene einem großen Gott. Und wenn du das tust, dann wirst du Freude haben. Und wenn du Jesu Leben anguckst, dann ist das gespickt mit Sachen, die schwierig waren. Und diesem Jesus folgst du nach? Sie sind ihm gefolgt bei Anfeindungen, bei Spott, bei Folter, bei Leid und Tod. Und bis heute sagt Jesus, nochmal zurück an diesem Zettel dort im U-Boot, verzweifle nicht. Denn wie schlimm es auch immer aussieht, ich treffe dich dort im Feuer. Ich werde da sein. Und wenn du dich traust, wenn du dich traust, wirst du Jesus im Feuer treffen. Ich weiß nicht, was für dich das Feuer bedeutet, aber ich weiß, dass du Jesus treffen wirst, dass er dich nicht alleine lässt, dass er für dich ist. Bist du ihm treu? Soweit.